Andern.
Hey, dieser Podcast ist eine Produktion von Andern und dem Futurium. Ich bin Kaschrobihaus. Inseln haben Menschen schon immer zu Fantasien veranlasst. Sie träumen lassen. Von einem anderen Leben, einer anderen Welt. Von Utopien. Allein das Wort Utopie, das stammt von einem ziemlich alten Buch. Utopia. Und dieses Buch ist eigentlich eine Seefahrergeschichte. Am Anfang treffen sich der Autor und ein Seefahrer am Hafen von Antwerpen. Beide sind unzufrieden mit der Lage der Welt. Und einer von ihnen, natürlich der Seefahrer, kennt einen Ausweg aus ihrer Misere. Einen Ort, an dem die Menschen wohlhabend und glücklich sind. Ein Paradies. Utopia. Für den Seefahrer ist Utopia kein Hirngespinst, sondern eine weit entfernte, aber erreichbare Insel. Eine Insel, die wirklich existiert, doch für diese Reise ins Ungewisse musste er seinen Heimathafen hinter sich lassen. Und so ist es ja bei neuen Ufern, bei Anfängen, bei der Zukunft allgemein. Um sie zu erreichen, werden wir Altes hinter uns lassen. Dinge werden enden. Das ist nicht immer ein gutes Gefühl. Ich weiß. Es schmerzt, aber manchmal gibt es auch Hoffnung auf etwas Neues, vielleicht sogar auf etwas Besseres. Von diesen Enden und den Neuanfängen erzählen wir in dieser Podcast-Reihe. Deswegen heißt sie auch Enden. Mehrzahl. Weil auf ein Ende Anfänge folgen. Und Aufbrüche. Davon erzählen unsere AutorInnen und ReporterInnen. Jede Staffel eine neue Geschichte. Und in dieser ersten Staffel von Enden geht es um eine Insel, die wirklich mal eine Utopie war. Bis die Utopie, ja, eben endete. Das hier ist die Titelmelodie einer britischen Fernsehlegende. Wicker's World. In 22 Staffeln nimmt Alan Wicker, Schnauzer, Hornbrille, adrette Kleidung, seine ZuschauerInnen mit zu entlegenen Orten und ungewöhnlichen Menschen.
My travels for television started back in the 50s.
Wicker bringt die Welt in die britischen Wohnzimmer. Die Welt betrachtet durch die Augen eines britischen Fernsehreisenden.
Lost in the immensity of the Pacific. As isolated as it's possible to be.
Und in einer Folge für die 9. Staffel von Wicker's World, da landet Alan Wicker eben auf dieser Insel, die so weit weg ist. Ihr Name? Nauru. Und der Grund, warum Wicker von all den Inseln auf der Welt gerade auf dieser einen ist,
yet theirs is the most unusual concentration of wealth in the world.
Das ist ihr sagenhafter Reichtum. Alan Wicker will wissen, was es damit auf sich hat. Und vor allem, was sich die Menschen mit ihrem Wohlstand so alles leisten. Er nennt die Episode Laughing All the Way to the Bank. Frei übersetzt sowas wie sehr leicht, sehr viel Geld verdienen. Und in dieser Episode sieht man dann eben auch, wie die Leute auf Nauru ihr leichtes Geld verprassen.
What are you gonna spend it on?
Get some speedboat.
Get a speedboat.
Für schnelle Boote zum Beispiel oder fette Autos. Nauru ist in den 80ern das reichste Land der Welt. Die ReporterInnen kommen von überall her. Alle wollen wissen, was es mit dieser sehr reichen Insel in der Südsee, mit diesem ungewöhnlichen Paradies, auf sich hat. Bis, auf fast wundersame Weise, der Reichtum irgendwann verschwindet. Und damit irgendwie auch die westlichen ReporterInnen. Zumindest für eine gewisse Zeit. Heute eine fast vergessene Geschichte. In dieser ersten Staffel von Enden erzählen wir von einem Ort, der in unsagbarem Reichtum schwimmt.
Nauru wird uns alle in die Tasche stecken.
Von einer goldenen Insel, die so begehrt ist, dass alle ein Stück von ihr abhaben wollen. Bis fast nichts mehr übrig ist.
Ich habe mir sagen lassen, dass Nauru aussieht wie die hintere Seite des Mondes.
Und die so weit abgeschieden liegt, das sie zwielichtige Geschäfte irgendwie anzieht.
Let's show it in all of its glory and beauty and criminality.
Das Gute und das Schlechte, das Schöne und das Hässliche. Alles an einem sehr, sehr kleinen Ort.
Welcome you all on board in our airlines. 08002, service to Nauru, and via Fiji.
Um herauszufinden, was es mit dieser Insel auf sich hat, was das Geheimnis dieses sehr, sehr kleinen Flecken Erde ist, sind diese beiden ReporterInnen.
In Wahrheit ist es wirklich ein extrem sicherer Ort.
Patrick Stegemann.
Bis auf die Straßenhunde.
Und Marlene Klavs.
Wie sehr stresst dich das?
Sind diese beiden dorthin geflogen.
Das stresst mich sehr. Ich habe große Angst vor den Straßenhunden. Mehr als die naurische Polizei.
Naja, gut. Dann mache ich die Straßenhunde und du machst die Polizei.
Patrick und Marlene erzählen euch diese Geschichte. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder.
Es wird sich zeigen, Straßenhunde und Polizei sind nicht wirklich die größten Herausforderungen. Vor unserer Reise haben wir mit einigen Menschen gesprochen, die vor uns auf Nauru waren. Sie alle scheint die Insel nicht mehr loszulassen. Sie sagen, berichtet mir, wie geht es Nauru heute? Wie ist das Leben dort, jetzt?
Vor unserem Abflug haben wir nicht so richtig verstanden, woran das liegt, dass diese Insel so eine Anziehungskraft hat, so einen Sog. Warum dieser Ort Menschen ihr Leben lang nicht mehr loslässt. Aber nach unserer Reise, nach unserer Zeit auf Nauru, werden wir es verstanden haben.
Ihr hört Enden. Das ist Pleasant Island. Folge 1, Narutopia.
Yeah.
Lovely.
Passport?
Passport, please. I love seeing different passports.
Patrick und ich stehen am Schalter vom Flughafen in Brisbane, Australien. In der Warteschlange wenige Leute mit sehr viel Gepäck. Großeinkäufe. Übereinander stapeln sich auf einem Flughafen-Trolley eine Senseo-Maschine, eine Spielekonsole, ein Flachbildschirm.
Wir alle hier warten auf den Inselflieger. Es gibt nur eine Fluggesellschaft, die einen nach Nauru bringt. Die landeseigene Nauru Airline.
Attention, please. Nauru Airlines Flight 002 to Nauru is now boarding through.
Es ist ein großer Flieger, eine Boeing 737. Im Flugzeug ist allerdings nur jeder dritte Platz besetzt. Ein Mann hat vor sich ein Sudoku-Heft liegen. Auf der Rückseite eine Werbung. Win a trip to paradise. Über Stunden fliegen wir über den offenen Ozean, unendliches Blau, bis ziemlich plötzlich, mitten im Nichts, vor dem Flugzeugfenster die Insel auftaucht. Eine Landung, so fühlt sich zumindest an, mitten im Meer. Links von der Landebahn, Palmen, kleine Häuser, das zweistöckige Flughafengebäude mit kleinem Balkon aus hellem Backstein und Wellblech. Rechts von der Landebahn, türkise Brandung, graue Korallenfelsen stechen aus dem Meer heraus, weiße Strände.
Wir steigen aus dem Flieger aus, laufen durch ein sehr kleines Flughafengebäude. Die Wände in grellem Rosa und Grün gestrichen, von der Decke baumelt ein Ventilator. Vor der Passkontrolle hängen selbstgemalte Bilder von Fregattvögeln, das Maskottchen der Insel. Dahinter große, vergilbte Röhrenmonitore und ein bisschen grimmige Grenzbeamte.
Hey, hallo.
Guys, traveling together?
Yeah.
Wir sind scheinbar die einzigen Touristinnen hier.
Tourist?
Yes. Uh-huh.
Unser Visum Nummer 80 und 81 in diesem Jahr.
Good.
Nauru angeblich das am wenigsten besuchte Land der Welt. Und Journalistinnen nicht gern gesehen. Aus unterschiedlichen Gründen, über die wir noch sprechen werden.
Draußen kleben schon nach wenigen Minuten die Klamotten am Körper. Es sind immer noch über 30 Grad, obwohl direkt hinter der Landebahn schon die Sonne im Meer versinkt. Der Flieger steht auf dem Rollfeld, 200 Meter vom Strand entfernt. Autos warten an einer Schranke. Ein Teil der einzigen Straße der Insel führt über die Landebahn. Ein Flugzeugübergang quasi.
Sehr schöne Tankstelle, tatsächlich.
Wir rollen erstmal mit unserem Mietauto, einem weißen Jeep, vorbei an unzähligen Tankstellengebäuden. Heute verlassen.
Put a tiger in your tank.
Ja, die sieht geschlossen aus.
Die sieht wirklich geschlossen aus, ja.
Vorbei an einstöckigen bunten Häusern, an Sportfeldern, auf denen Volleyball oder Rugby gespielt wird. Und hören Radio Nauru, FM 105. Der Sender der Insel. Spielt vor allem Synthie-Pop, Lieder aus den 80ern und meistens Love-Songs. Der erste Eindruck hier, ziemlich entspannt und ganz schön viel Verkehr für eine Insel mit gut 10.000 Einwohnerinnen.
Also, weil, wo wollen die alle hin?
Einmal rumfahren.
Einmal rumfahren.
Ja.
Wenig später sitzen wir in einem kleinen Restaurant am Hafen, auf der Terrasse. Plastiktischdecke, kaltes Lightbier aus der Dose vor uns. Und am Nebentisch sitzt er. Sulas schlürft Margarita, isst seine Pommes mit Stäbchen, mustert uns. Und fragt dann, was wir hier eigentlich machen, auf seiner Insel. Sulas ist Anfang der 90er auf Nauru geboren, ist also ungefähr so alt wie wir. Und er will uns und sich selbst dabei helfen, seine Insel besser zu verstehen.
Why is it? Oh my God, that's so interesting. I learned something new today.
Also bietet er uns an, uns seine Insel zu zeigen. Es ist unser erster Abend auf Nauru. Und Sulas, eine Zufallsbekanntschaft, die unsere Reise und unsere Sicht auf die Insel verändern wird.
I've decided to drive. So you two can relax and just, it'll be easier for me to explain things as well as we go around.
Sulas sagt, besonders viel gibt's auf der Insel nicht zu tun. Er arbeitet abends als Barkeeper in einer der beiden Inselbars. Ab und zu schmeißen sie eine After-Hour direkt am Strand, schieben ein paar Bänke zusammen, trinken Lightbeer aus der Dose.
You just go with the flow, see whatever happens.
Gucken, was passiert.
Die Insel ist abgelegen. Alles muss importiert werden. Mehl, Zucker,
Flour, Sugar,
Alkohol,
Alcohol,
sogar Trinkwasser.
Those are usually the things that would run out on the island.
Manchmal gehen die Sachen aus. Wochenlange Engpässe, bis das nächste Schiff kommt.
But we haven't run out of alcohol for a long time now.
Wenigstens die Alkoholversorgung war gut die letzte Zeit.
Alcohol has been good.
Sulas sagt, wenn wir die Insel wirklich kennenlernen wollen, sollen wir einfach im Kreis fahren. Also die einzige große Straße der Insel, die Island Ring Road, immer wieder umrunden. Fahrzeit für eine Runde, also einmal um das gesamte Land herum, eine knappe halbe Stunde. Dieses Inselumrunden hat sogar seinen eigenen Namen.
Pepoi.
Pepoi?
Pepoi, yeah.
How would you spell it?
P-E-P. It depends. You can either spell it P-E-P-O-E or P-E-P-W-O-E.
And it means?
Going round.
Pepoi macht er, wie eigentlich alle hier, jeden Tag. Klimaanlage aufdrehen, Radio aufdrehen und dann Runden drehen. Und jetzt nimmt er uns mit. Es gibt hier keine Kreuzungen, keine scharfen Kurven. Wir fahren auf die Straße und rollen mit 30 km/h am Meer entlang. Eine entspannte Umrundung. Auf Nauru FM laufen Liebeslieder, Sulas strahlt uns durch den Rückspiegel an. Es ist mitten in der Nacht. Andere weiße Jeeps fahren hinter uns her. Sulas schafft an einem Abend so 10 Runden.
10 times Wing Road. Wow.
10 times Pepoi, remember?
Pepoi.
Use the right term, Pepoi, not Ring Road.
Wir biegen ab von der Island Ring Road auf einen kleineren Weg und fahren ins Innere der Insel. Sulas will uns was zeigen.
My mom would like take us here, up here and just, you know, admire the houses.
Früher sei ich hier immer mit seiner Mutter hergefahren, um die schönen Häuser und Gärten zu bewundern.
It's the most luxurious house in the whole island. Well, everything was white and shiny. And
er verspricht uns, das schönste Haus der ganzen Insel. Riesig, weiß, strahlend.
We call it the Cliff Lodge. It used to be the old president's house. It used to be like the White House in the US.
Yeah. Die Cliff Lodge. So etwas wie das Weiße Haus von Nauru.
Have a look at the view.
Wir steigen aus und stehen auf einer Terrasse mit weißem Geländer, vielleicht 50 Meter oberhalb der Island Ring Road, auf der wir gerade einige Runden gedreht haben. Ein paar Meter weiter, ein großer Pool mit dem gleichen Ausblick. Das Inselreich, das wir vom Weißen Haus überblicken, ist klein.
So you can see the harbor.
All that area.
Wir schauen auf den Hafen, ein paar vereinzelte bunte Häuser, Palmen, auf Autos, die sehr gemütlich im Kreis fahren, auf Fischerboote im Meer. Ein kleines Idyll. Ganz am Rand von unserem Sichtfeld stehen zwei runde Fabrikgebäude, direkt neben einem Rugbyfeld. Über ihnen schwebt feiner, weißer Staub. Wie eine Rauchwolke. Manche auf der Insel nennen diesen Rauch Gold. Denn dieser Rauch hat die Insel unsagbar reich gemacht. Nur lange lag dieser Reichtum in anderen Händen.
Alone in the emptiness of the mid-Pacific is the tiny island of Nauru.
1962 schickt Australien ein Filmteam nach Nauru. Australien als eine Mandatsmacht, neben Neuseeland und Großbritannien, kontrolliert Nauru, das damals eben noch kein eigener Staat ist. Der Film schwarz-weiß, getragene Filmmusik, orchestral, schön. Der Film zeigt, den Leuten geht's gut. Ein pazifisches Paradies. Australien verdient gut an der Insel, denn Nauru ist ziemlich reich an einem Rohstoff, an Phosphat. Phosphat ist in so ziemlich allem, in Bomben, in Zahnpasta, in Käse. Vor allem aber braucht man es als Düngemittel. Nichts kann ohne Phosphat wachsen, leben. Und der Rohstoff kann nur an sehr wenigen Orten auf der Welt abgebaut werden, wie eben auf Nauru.
The British Phosphate Commissioners are responsible for all mining operations.
In den 1960ern darf den Rohstoff nur eine Firma abbauen, die britische Phosphatgesellschaft. Das Geld bekommen Großbritannien, Australien und Neuseeland. Aber eigentlich soll Nauru ganz langsam anfangen, sich selbst zu verwalten.
Nauruans work in every branch of the administration. All members of the police force are Nauruans, except the director.
Überall, verlockt der Dokusprecher, dürften die Nauruer mitarbeiten. Sogar alle Polizisten seien von der Insel, bis auf den Direktor.
As their knowledge and skill increase, so they are taking over the tasks and jobs of work in the community in preparation for the life that lies ahead of them.
Immer mehr Aufgaben könnten die InselbewohnerInnen schon selbst übernehmen. Nur vom Rohstoffreichtum. Davon sollen sie nicht zu viel abbekommen. Pro Tonne, umgerechnet, wären das heute ungefähr 9 Cent. Zum Vergleich. Eine Tonne Phosphat wird heute für rund $120 gehandelt. Nauru bekommt also so viel wie ein halbes Centerschock am Kiosk. Fast nichts. Die Menschen auf Nauru sehen den Wohlstand vor ihren Augen. Der Wohlstand, mit dem andere reich werden.
Nauru beginnt für seine politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu kämpfen. Besonders Hamer de Robert. Er soll Nauru in die Unabhängigkeit führen.
I am Hamer de Robert, head chief of the Nauruan people. Our island is far out in the Pacific.
Der erste Schritt: Nauru will das Phosphat selbst verwalten. Dafür verhandelt er mit Australien. Und die machen ihm eine Art Gegenvorschlag, ein Angebot.
Australia has offered them a permanent home within her own shores.
Die Bevölkerung Naurus, die könnte einfach eine andere Insel bekommen. Innerhalb des australischen Hoheitsgebiets. Die andere Insel, viel größer sogar, nur halt ohne Rohstoffreichtum.
The final choice will lie with the Nauruans themselves.
Die Entscheidung läge natürlich bei ihnen selbst. Die Menschen auf Nauru lehnen ab und erkämpfen sich ihre Unabhängigkeit. Hamer de Robert wird der erste gewählte Präsident Naurus. Am 31. Januar 1968, um 18.30 Uhr, werden zum letzten Mal die Fahnen von Australien, Großbritannien und Neuseeland eingeholt. Nauru feiert den eigenen neuen kleinen Staat. Die kleinste Republik der Welt. Und über Nacht die reichste Bevölkerung der Erde. Denn mit der Unabhängigkeit gewinnt Nauru die Verfügung über Millionen Tonnen Phosphat. Ein Lottogewinn für eine ganze Nation.
These children are growing up in one of the smallest, richest and strangest countries in the world.
And with more money than it knew what to do with.
Schlaraffenland.
Greater wealth ahead of the population.
Nauru wird uns alle in die Tasche stecken.
Nation in the world.
In den 70er und 80er Jahren landet Nauru plötzlich in den weltweiten Schlagzeilen. Die New York Times schreibt über die reichste kleine Insel. Und die Deutsche Bild-Zeitung fragt 1973, Paradiese, gibt's die? Ja, Narutopia. Genau so nennt der damalige Präsident sein Konzept. Alle sollen ein bisschen was abbekommen vom großen Goldrausch, von den Rohstoffmilliarden. Die Idee, Nauru vergemeinschaftet die Phosphatindustrie und steckt die Gewinne in Dinge, von denen alle was haben. Schulen, Krankenhäuser, Medikamente, alles kostenlos. Später sind sogar Kinobesuche umsonst und der Staat reinigt auf seine Kosten die Wohnungen. Armut gibt's auf Nauru nicht. Und trotzdem ist nach all den Ausgaben noch so viel Geld übrig, dass der Staat Milliarden hat, um diese anzulegen. Für die Zukunft, für die Zeit nach dem Phosphat. Also investiert Nauru viel Geld, weltweit.
The Nauru government has also invested in tourist hotels.
Sie investieren in Luxusimmobilien, Hotels. In Melbourne, Australien, 5 Flugstunden von Nauru entfernt, da kauft die Insel das höchste Gebäude der Stadt und nennt es Nauru House.
The top floor is a suite for the president of Nauru.
Das Penthouse, also die Wohnung ganz oben auf dem Tower, ist für den Präsidenten reserviert. Sie kaufen eine Schifffahrtsgesellschaft, Nauru Shipping Line. Dazu eine Fluggesellschaft, top ausgestattet.
The Nauruans also have their own airline. Theirs is a spanking new 2 million pound fellowship jet.
Sie wollen Nauru mit der ganzen Welt verbinden. Die Investments, so der Plan, das Geld, arbeitet für die Nauruer.
Und die Nauruer müssen nicht arbeiten. Sie bekommen ihren Anteil vom Rohstoffabbau. Und damit machen sie, was man eben so macht, wenn man plötzlich zu Geld kommt. Es ausgeben.
When the island seems to get a bit small, some take an aeroplane, have a good lunch on board, shop at Honiara or Noumea Airport 1,000 miles away. And then fly home again.
Die Inselbewohnerinnen fliegen regelmäßig nach Melbourne, Brisbane, Sydney, um zu shoppen oder einfach nur Mittagessen zu gehen. Sie kaufen sich Autos, Motorräder.
What are you gonna spend it on?
Get some speedboat.
Schnelle Boote.
Get a speedboat.
Yeah.
In Wickers World sieht man Nauruer auf bunten Harley Davidsons um die Insel heizen, mit einem ziemlich breiten Grinsen im Gesicht. Das süße Leben.
You might not expect such a western craze to rumble into the peaceful South Pacific.
Wicker sagt, ganz schön überraschend, dass dieser westliche Trend lauter Motorräder den friedlichen Pazifik erreicht.
And suddenly these 100 mile an hour monsters seem a bit pointless here.
Irgendwie seien diese ganzen schnellen Autos jedoch wertlos.
Since the only road brings them right back where they started within a few minutes.
Denn die einzige Straße, die Ring Road, die auf der wir mit Sulas im Kreis gefahren sind, sie würde sie immer wieder zurück an den Anfang bringen.
But money and time must be spent somehow.
Sehr weit weg von Nauru. Ein einzelner Bungalow, direkt neben einer Schule, Ostwestfalen, in einem Dorf bei Bielefeld.
Ich schmeiß die raus, wenn der Arzt kommt. Erstmal musst du sofort anfangen, vielleicht schaffen das vor 3 Uhr kommt.
Das sind tatsächlich die ersten Worte unseres Gesprächs mit Heinz Stücke. Er hat nicht viel Zeit, er ist Rentner, wartet auf den Arzt. Dabei ist er über 50 Jahre lang Rad gefahren, auf der ganzen Welt.
Die meisten Radfahrer sind sportliche Radfahrer. Die machen Kilometer. Ich mache keine Kilometer.
Ein Radweltreisender, der Nauru Anfang der 90er besucht. Goldene Zeiten auf der Insel. Im Inneren von Stöckes Bungalow, jeder einzelne Zentimeter der Raufasertapete mit großen Fotoabzügen beklebt. Fotos von Reisen in den Regenwald, Sahara, Hongkong, hunderte Trips zehntausende Fotos.
100, also 300-400 Bilder von Nauru. Ich habe natürlich, das ist außer, da komme ich ja nicht wieder hin. Also da habe ich natürlich geschossen, alles.
Er zeigt uns Dias seiner Reise auf der Insel, macht er alles per Anhalter damals. Was ihm besonders in Erinnerung ist, wie nett die Leute waren und wie verschwenderisch.
Immer dicke Männer in den Land Rovers, die sie da hatten, und mit in jeder Hand ein Foster.
Foster ist damals das Dosenbier, das man auf Nauru trinkt.
Er hat alles aufgeschrieben, wie immer auf seinen Reisen. Nauru füllt ein paar Seiten in den dutzenden Notizbüchern, die überall im Bungalow herumliegen.
Brille. Ohne Brille nichts Gutes. Jetzt habe ich auch gar nicht mal die Seite. 29.3.
Heinz Stückes Tagebuch. 10. März 1990. Auf Nauru große Autos, überall Bier und Menschen, die es mit ihm teilen wollen.
Okay. Und in kurzer Zeit knallen wir uns vier Foster hinter die Binde. Das Foster Blau ist nicht zu übersehen in der Nauru-Landschaft. Ich überrede sie auch, nicht noch mal ins Innere zu fahren. Dort habe ich plötzlich keine Filme mehr. Und die Nauruer keine Biere mehr. Also das ist fatal. Beides ist schlimm.
Stücke hat eine gute Zeit auf Nauru. Ein Ort wie kein anderer zuvor. Und wie das eben so ist bei Orten, die so verrückte Zeiten durchmachen, gibt's die wildesten Geschichten. Inselmythen, könnte man sagen. Zum Beispiel, wie ein Bewohner einen Geldkoffer im Taxi in Sydney vergisst, das Taxi ziehen und sich einfach einen neuen Koffer schicken lässt. Wie BewohnerInnen mit Kopfkissenbezügen zur Bank gehen, um sich ihr Geld bar auszahlen zu lassen. Oder wie der Polizeichef sich einen Lamborghini, manchmal ist es auch ein Ferrari, kauft, nur um dann festzustellen, dass er zu dick ist, um hinter das Steuer zu passen. Stücke erlebt 1990 die letzten Jahre des krassen Reichtums. Die Menschen...
Verschwenderisch. Der Luxus war, dass sie immer Geld hatten, um das Bier zu kaufen.
Das Geld kommt damals einfach aus dem Phosphatabbau. Die Nauruer müssen dafür nichts tun. Die Arbeit in den Minen erledigen Menschen aus China oder aus Nachbarstaaten. Auf Nauru hatten die Menschen, so sagen sie es auch uns, hatten sie damals wirklich alles. Ein Leben im Luxus. In einer Utopie.
So, this area used to be.
Zurück zu Sulas, den wir auf unserer Reise gleich am ersten Tag kennengelernt haben. Während der goldenen Jahre war alles gut. Das Leben war einfach. Und die Cliff Lodge ist das Symbol dieses Reichtums. Auch deswegen hat er uns hierher gebracht.
Can actually imagine how beautiful this place was.
Yeah, definitely.
Man kann sich vorstellen, wie schön es einmal war. Vor der Unabhängigkeit leben hier die australischen Phosphatherren. Dann zieht der Präsident des freien Nauru ein und überblickt die ganze Republik von hier.
It was so luxury and it was so beautiful.
Schönheit, purer Luxus. Doch heute
and now it's all just ruin.
Nur noch eine Ruine. Wir sehen einzelne Mauerstücke, der Rest ist mit Sträuchern und Büschen überwuchert.
But it's actually easy to imagine
what used to be the pool.
What used to be the pool?
Der Pool mit braunem Regenwasser gefüllt. Sulas zeigt Richtung Meer. Hier war mal ein erstklassiger Golfkurs. Jetzt ist davon nichts mehr übrig. Nur die Phosphatfabrik, ganz am Rand, diese beiden grauen, runden Fabrikgebäude, die stehen immer noch. Die goldenen Jahre hat Sulas nur am Rande mitbekommen. Anfang der 90er. Dann war, nach 30 Jahren Goldrausch, ziemlich schnell alles vorbei. Wir steigen wieder ins Auto, rollen vorbei an den umliegenden Villen.
I still would have preferred the glory days, because I'm the ruin and I think it's embedded in my mind that, you know, it could have been this way.
Es ist irgendwie immer noch in seinem Kopf verankert, wie gut das Leben hätte sein können, wie einfach.
I wouldn't have to get up every morning and go to work.
Er hätte zu Hause bleiben können oder reisen, kein Dayjob, kein Nightjob.
You know, like the people from Qatar or something.
Wie die Leute in Katar.
They just have all this oil money.
Mit all ihrem Geld. Am Straßenrand sieht man immer wieder Autowracks. Viele Range Rover, weiße Jeeps, auch mal ein VW Golf. Verrostet, die Scheiben eingeschlagen. Manchmal fehlt ein Reifen, ein Sitz, ein Radio. Meistens die Nummernschilder.
You see a lot of car wreckages outside.
Auf einen schwarzen Jeep hat jemand mit weißer Farbe groß drauf gepinselt: Please take me. Wir rollen alle 30 Minuten immer wieder an ihm vorbei.
So it's our fifth round now, isn't it?
Is it? Have you been counting? Oh, that's so not in a ruin. You don't count. You just go around. But five? Yeah, that's good.
Also unsere fünfte Runde. So nicht Nauru. Zählen. Aber ja, fünfte Runde. Kommt hin. Am Ende unserer Tour sagt Sulas, dass Naurus Fall tief war. Sehr tief.
It's just sad how, you know, it turned out.
Er glaubt nicht, dass es irgendwann nochmal eine Zeit geben wird, die besser sein wird als diese paar Jahrzehnte, als diese goldenen Jahre.
There's never a time that's gonna be better than this.
Nauru wirkt wie ein Land, dem die Zukunft abhanden gekommen ist. In der naurischen Sprache gibt es das eh nicht. Zukunft. Futur 1 oder Futur 2 existieren nicht.
There is something about us Nauruans that's quite intriguing.
Aber Sulas findet, das hat auch irgendwie was Faszinierendes.
You know how it's spelled N-A-U-R-U? We have this own, like, saying. No action unless really urgent.
So buchstabieren sie hier Nauru. N-A-U-R-U. No action until really urgent. So lange nichts machen, bis man was machen muss.
That's like something we actually do. Like, we tend to, like, leave things until the last minute. We just do things, yeah.
Was verschieben kannst auf morgen, das verschiebe halt auf morgen. Ich frage Sulas, wie er sich das Leben vorstellt auf Nauru in den nächsten 10, 20 Jahren.
Well, first of all, I don't think I'll be here. I'll be around in the next 20 years. I don't look forward to living more than 35 years.
Sulas sagt, er glaubt nicht, dass er so lange noch hier sein wird. Also auf der Erde. Länger als 35 will er eigentlich nicht leben.
Well, 35.
But it's 3 more years.
I know.
Wir fragen nochmal nach. 35 Jahre, damit hat er noch 3 Jahre zu leben. Als Nauruer, was gibt's noch zu tun?
After 35, what else am I gonna do? The same.
Er macht doch eh jeden Tag dasselbe.
Drink, pepoi, eat, pepoi.
Arbeiten, trinken, pepoi, trinken, pepoi.
That's not the life I'd like to live after 35.
Das war nicht das Leben, das er sich vorstellt. Für die Zukunft.
Nächste Folge Pleasant Island. Über den Ursprung aller Exzesse. Das Gold der Insel.
You should be happy.
Und wie es die Insel verändert.
That's gold. This is gold. We even like.
Und wie Nauru dieses Gold investiert in sehr illustre Unternehmungen.
I'm laughing already. I'm not quite sure why.
Wie ein Musical in London. Und wie eine Reihe von Entscheidungen das Schicksal der Insel, ihre Zukunft, aufs Spiel setzen.
I wish I could travel back then, slap Grandma in the face and then come back.
Enden. Pleasant Island ist eine Koproduktion von Andan und dem Futurium. Ich bin Kascha Beos. Unsere ReporterInnen sind Patrick Stegemann und Marlene Klaas. Story Editors Patrick Stegemann und ich. Producerin Marlene Klaas. Fact-Checking von Lisa Konzelmann. Weitere redaktionelle Mitarbeit Sören Musial, Karim Khattab und Marc Tavatrous. Herstellungsleitung Cinzia Friedländer. Technische Produktion und Sounddesign von Yannick Werner. Musikkomposition Benjamin Dries. Wissenschaftliche Beratung Futurium Dr. Raffaela Hobbach. Kommunikation Futurium Julia Ebeling. Coverart von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind von Andan, Patrick Stegemann und Kerschau Beros. Die Executive Producer von Futurium sind Hanna Winker und Monique Lukas. Wir danken allen, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.